Rakete aus dem Jemen abgefangen. Israel rechtfertigt Attacke auf Krankenhausgebäude in Gaza. Kein Durchbruch bei Verhandlungen über Gaza-Waffenruhe. 6 Menschen bei Angriff in Gaza getötet. Hamas will für Waffenruhegespräche Delegation nach Katar schicken. Das sind ein paar ausgewählte Schlagzeilen von nur einem einzigen Tag, kurz vor der Aufnahme dieser Folge des SWP-Podcasts. An anderen Tagen hätte da vielleicht noch gestanden, Israels Armee meldet erneuten Beschuss aus Gaza und Hamas veröffentlicht erneut Video von israelischer Geisel. Die Taktzahl der Nachrichten über den Krieg Israels gegen die Hamas ist wahnsinnig hoch. So hoch, dass dabei leicht aus dem Blick geraten kann, wer da eigentlich gegen wen mit welchen Motiven Krieg führt und das auch noch über Bande, wer die Opfer sind und wer die Täter. Diese Gemengelage wollen wir in den kommenden gut 20 Minuten mal etwas genauer analysieren, und zwar mit Dr. Muriel Asseburg. Sie ist Senior Fellow aus der SWP-Forschungsgruppe Afrika und Mittlerer Osten und sie hat zu dem Thema ein Buch geschrieben, das gerade erschienen ist. Titel: Der 7. Oktober und der Krieg in Gaza. Hintergrund, Eskalation, Folgen. Hallo Frau Asseburg.
Ja, hallo.
Und mein Name ist Dominik Schottner. Hallo auch von meiner Seite. Frau Asseburg, geben denn diese ausgewählten, eingangs erwähnten Überschriften aus Ihrer Sicht die aktuelle Lage in Gaza, in Israel, auch im Westjordanland angemessen wieder?
Also wie Sie schon sagen, das Problem bei solchen Überschriften ist, dass sie immer nur diese Momentaufnahmen sind, dass sie nicht die Vorgeschichte, nicht den Kontext, nicht die Motivation, nicht die übergreifenden Trends abbilden. Aber wenn wir bei den Überschriften bleiben, dann würden mir noch 3 fehlen jetzt. Die erste wäre die Zuspitzung der humanitären Situation im Gazastreifen infolge der Verhängung einer kompletten Abriegelung über das Gebiet am 2. März. Neue Evakuierungsanordnungen, erneute Flucht und Vertreibung und die Ausweitung der israelischen Pufferzone im Gazastreifen auf rund 1/3 der Fläche. Und als drittes, Proteste in Israel gegen die Fortführung des Krieges, vor allem aus den Rängen von Reservisten und ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Inlandsgeheimdienstes, und Proteste im Gazastreifen, wenn auch in kleinem Maße, gegen den Krieg und gegen die Mitverantwortung der Hamas.
Ja, vielleicht lohnt es sich da nochmal zu gucken, was war oder was ist denn eigentlich das Ziel des Krieges Israels gegen die Hamas seit dem 7. Oktober 2023 und vor allem, was wurde bislang erreicht?
Also wenn wir zurückschauen auf die Ziele, die die israelische Regierung im Oktober 2023 formuliert hat, dann ging es erstens darum, Hamas militärisch und politisch zu zerschlagen, zweitens die Geiseln zu befreien und drittens darum, dass keine Gefahr mehr aus dem Gazastreifen für Israel ausgehen sollte. Was wurde erreicht? Tatsächlich wurden die Führungsstrukturen und die Waffenarsenale zum größten Teil zerstört. Ein Teil der Tunnel wurde zerstört. Viele Kämpfer der Hamas wurden getötet. Hamas ist heute nicht mehr in der Lage, einen Angriff wie den vom 7. Oktober durchzuführen. Aber nach wie vor ist die Hamas die dominante Kraft im Gazastreifen und der Krieg treibt die Rekrutierung von neuen Kämpfern an. Langfristig lässt sich Sicherheit für Israel eben nicht rein militärisch erreichen. Und es sind immer noch 59 Geiseln in der Hand der Entführer und davon mindestens 35 nicht mehr am Leben.
Und wie sieht's auf der anderen Seite mit den Zielen der Hamas aus? Hat sie von dieser wahnsinnigen Tat, 7. Oktober 2023, wenn man das so formulieren darf, profitiert? Hat sie irgendwie einen Nutzen daraus geschlagen?
Die Hamas hatte ja 4 Hauptziele damals formuliert. Erstens, die Palästina-Frage wieder auf die internationale Tagesordnung zu setzen. Zweitens, eine Flut an Unterstützung hervorzurufen, um die Besatzung zu beenden. Deshalb auch der Name im Hamas-Jargon, die Al-Aqsa-Flut für diese Operation. Das dritte Ziel war die Normalisierung zwischen Israel und arabischen Staaten zu verhindern, insbesondere zwischen Israel und Saudi-Arabien. Und das vierte Ziel, palästinensische Gefangene in israelischen Gefängnissen freizupressen. Ja. Es ist der Hamas sicher gelungen, die Palästina-Frage wieder auf die internationale Tagesordnung zu setzen. Kein Tag ohne diplomatische Aktivitäten in dieser Angelegenheit. Es ist ihr auch gelungen, die Normalisierung zwischen Israel und Saudi-Arabien wieder an die Palästina-Frage zu koppeln, sie von Fortschritten in der Palästina-Frage abhängig zu machen. Es ist ihr gelungen, Häftlinge freizupressen. Allerdings muss man auch sehen, dass seit dem 7. Oktober 23 sehr viel mehr Palästinenser verhaftet worden sind, als durch diesen Austausch von Geiseln und Gefangenen freigekommen sind. Und es ist ihr gelungen, weltweit eine Solidarisierung mit Palästinensern in Gaza herbeizuführen, Demonstrationen, aber nicht eine Flut an Unterstützung, die tatsächlich das Kräfteverhältnis zugunsten der Palästinenser verändert hätte. Mhm. Im Gegenteil, was wir heute sehen, ist eben eine ganz massive militärische Schwächung der Hamas und ihrer Verbündeten.
Ja, und auf genau diese Verbündeten wollen wir gleich auch noch eingehen. Da wird es nämlich sehr verwoben. Lange Zeit war gerade der Blick, ich sage es jetzt bewusst, aus Deutschland vor allem auf Gaza, weil da natürlich das Hauptzentrum der Aktionen war, aber auch das Westjordanland ist dann zunehmend wieder in den Blick gerückt. Was hat sich dort getan in den vergangenen 1,5 Jahren?
Parallel zum Krieg in Gaza haben wir tatsächlich israelische Militäroperationen gegen bewaffnete palästinensische Gruppierungen im Westjordanland gesehen, vor allem in den Flüchtlingslagern des nördlichen Westjordanlandes. Diese Militäroperationen haben sich zugespitzt seit dem 21. Januar in der Operation Iron Wall, die zu sehr weitreichenden Zerstörungen in diesen Lagern geführt hat und zur Vertreibung von rund 40.000 Palästinenserinnen und Palästinensern. Die zweite Hauptentwicklung, die wichtig ist, ist, dass die israelische Regierung im Westjordanland das Siedlungsprojekt sehr aktiv und mit neuer Energie vorantreibt, Siedlungen ausbaut, Siedlungsinfrastruktur ausbaut, Außenposten legalisiert, Land zu Staatsland deklariert. Und wir haben eine ganz massive Zunahme von Siedlergewalt auch im Westjordanland gesehen. Insgesamt geht es der Regierung um die Kontrolle des Westjordanlandes und um die Anwendung von Souveränität. In den Worten von Bezalel Smotrich, dem Finanzminister und Minister im Verteidigungsministerium.
Okay, Frau Asseburg, das ist also die aktuelle Lage, beziehungsweise wie sie sich seit diesem 7. Oktober entwickelt hat. Solche Ereignisse wie am 7. Oktober, die werden ja häufig und zu Recht auch als Zäsur bezeichnet, machen Sie ja auch in Ihrem Buch. Gerade für die Israelis ist es eine, aber können Sie uns nochmal erklären, auf welchen Ebenen ist das eine besondere Zäsur?
Also es war tatsächlich für die jüdisch-israelische Gesellschaft der tiefste Einschnitt seit der Staatsgründung. Noch nie hat es einen so großen Angriff auf das eigene Territorium gegeben, noch nie so viele Tote, so viele Geiselnahmen an einem Tag. Und Jüdinnen und Juden haben diesen Angriff als Pogrom gelesen, als genozidales Massaker. Das hat die Existenzangst in Israel wiederbelebt und auch das kollektive Trauma der Shoah. Hinzu kommt auch, dass dieser Angriff ein Angriff auf das Selbstbild Israels war, das Selbstbild als überlegene Militärmacht mit weltweit bewunderten Nachrichtendiensten, weil Regierung, Militär und Dienste eben versagt haben, was diese Angriffe am 7. Oktober überhaupt erst in diesem Ausmaß ermöglicht hat.
Und wenn man jetzt auf die Hamas schaut, die diesen Angriff ja durchgeführt hat, was sie wahrscheinlich, vermute ich jedenfalls, nicht beabsichtigt hat, ist, dass sich in der gesamten Region die Kräfteverhältnisse neu sortiert haben. Und zwar würde ich sagen, eher zugunsten Israels und eher zu Lasten der Hamas und auch ihres großen Finanziers und Sponsors Iran. Wie kam es denn dazu und vor allem, welche Auswirkungen hat das bis heute?
Ja, tatsächlich. Das ist die zweite Zäsur, die auf der regionalen Ebene. Ab dem 8. Oktober 2023 hatten ja Mitglieder der sogenannten Achse des Widerstandes, also des von Iran geführten Netzwerks an nichtstaatlichen Gruppierungen wie der libanesischen Hisbollah, der jemenitischen Houthi und von Milizen in Syrien und im Irak in Solidarität mit der Hamas Angriffe auf Israel ausgeübt und auf US-Basen in der Region. Die Houthi hatten auch die zivile Schifffahrt im Golf von Aden und im Roten Meer angegriffen. Israel hat dann in Reaktion militärisch gegen diese Akteure zurückgeschlagen, hat durch diese Militärschläge und Sabotageakte die Verbündeten der Hamas ganz drastisch geschwächt, insbesondere die libanesische Hisbollah. Zum ersten Mal ist es in Folge auch zu direkten militärischen Auseinandersetzungen zwischen Iran und Israel gekommen. Und in diesen Auseinandersetzungen ist Irans Luftabwehr und die Raketenproduktion des Landes ganz stark geschwächt worden. Das hat den Weg frei gemacht für eine neue Regierung mit Reformagenda im Libanon. Und es hat den Weg frei gemacht für den Sturz des Assad-Regimes in Syrien am 8. Dezember letzten Jahres durch eine islamistische Rebellenallianz. Und diese beiden Entwicklungen haben wiederum das Kräfteverhältnis weiter verschoben zu Ungunsten Irans und der Hisbollah und der Hamas.
Und kurioserweise, beziehungsweise fast schon zynischerweise, muss man sagen, Israel ist, würden Sie dem zustimmen, gestärkt hervorgegangen aus diesem schrecklichen Ereignis vom 7. Oktober? Oder kann man das so sagen?
Israel hat sicher seine militärische und strategische Position verbessern können. Die Frage ist, ob es gelingt, diese militärischen Erfolge zu übersetzen dann in langfristige Sicherheit und eine langfristige Verbesserung der Position. Und das hängt natürlich davon ab, ob man aus den militärischen Erfolgen politische Erfolge machen kann im Sinne von neuen Abkommen, einer neuen Ordnung in der Region, die eben ja tatsächlich die Interessen aller beteiligten Akteure einbezieht und neue Mechanismen für Sicherheit etabliert. Davon sind wir weit entfernt heute.
Wir wollen gleich noch darauf schauen, welche Aussichten für Stabilisierung und möglicherweise sogar Frieden in der Region es gibt. Aber Sie haben in Ihrem Buch noch eine dritte Zäsur analysiert, nämlich eine mit globalen Auswirkungen. Das müssen Sie uns erklären. Was meinen Sie damit?
Der Gaza-Krieg hat auch zu einem Bruch in den Beziehungen zwischen dem globalen Norden und dem globalen Süden geführt und zu Verwerfungen in den Gesellschaften Europas und der USA. Für viele im globalen Süden und in den Gesellschaften des Westens steht Gaza als Chiffre für das ethisch-moralische Versagen des Westens, den Krieg zu beenden, die Zerstörung der Lebensgrundlagen im Gazastreifen zu stoppen und dafür mit zweierlei Maß zu messen, wenn es um die Durchsetzung von Völkerrecht und Menschenrechten geht.
Ja, und spielt natürlich, wir sehen es gerade in den USA, auf einer ganz anderen Ebene auch eine Rolle inzwischen, wenn es zum Beispiel darum geht, Unis die Finanzierung zum Teil zumindest zu verwehren. Stichwort Trump, Stichwort Harvard an der Stelle, was auch entfernt damit zu tun hat. Wenn man das jetzt alles von Ihnen hört und liest, dann klingt die Frage, ich traue es mich gar nicht so zu stellen, aber dann klingt die Frage nach Frieden eigentlich eher abwegig. Deswegen formuliere ich es ein bisschen vorsichtiger. Wie ließe sich denn etwas, was so an eine Waffenruhe erinnert, im Gazastreifen herstellen? Und welche Rolle kann der eben erwähnte Donald Trump da vielleicht dabei spielen?
Also tatsächlich hat die Trump-Administration ja sogar schon vor ihrem Amtsantritt die letzte Waffenruhe vermittelt, dafür gesorgt, dass die am 19. Januar in Kraft getreten ist. Und darin war ja eigentlich ein Fahrplan dann auch für weitere Phasen mit einem permanenten Waffenstillstand, mit dem Austausch aller Geiseln gegen palästinensische Häftlinge, mit einem Wiederaufbau des Gazastreifens vorgesehen. Das Problem ist, dass Präsident Trump mit seinem sogenannten Riviera-Vorstoß, also der Idee, dass man den Gazastreifen entwickeln würde wie ein großes Immobilienprojekt und dafür die Palästinenser aussiedeln würde, seinen eigenen Ansatz, seinen eigenen Versuch, zu einer Waffenruhe zu kommen, unterminiert hat. Und er hat auch eine Diskursverschiebung herbeigeführt, nämlich das Kriegsverbrechen der Vertreibung salonfähig gemacht. Und wir haben dann gesehen, dass der israelische Premierminister die sogenannte freiwillige Auswanderung als einzig gangbare Option bezeichnet hat und dass Israel sogar eine entsprechende Abteilung im Verteidigungsministerium eingerichtet hat, die dafür sorgen soll, dass diese Auswanderung umgesetzt wird.
Das heißt, dieser erst aus, sage ich mal, mitteleuropäischer Sicht kurios bis sehr wild anmutende Riviera-Plan wird tatsächlich verfolgt?
Also der Teil der Immobilienentwicklung hat überhaupt keine Fortschritte gemacht. Und bislang haben sich auch keine Aufnahmestaaten gefunden, die bereit wären, palästinensische Vertriebene aus dem Gazastreifen aufzunehmen. Aber diese Diskursverschiebung hat stattgefunden und die israelische Regierung verfolgt dieses Ziel weiter. Mhm. Und der Ansatz, den wir jetzt sehen, die Bevölkerung im Gazastreifen durch das Zurückhalten von humanitärer Hilfe, durch die Verkleinerung der Fläche, auf der sie sich aufhalten kann, durch massive Bombardierungen weiter unter Druck zu setzen, ist auch darauf ausgerichtet, letztlich ein Leben für diese Bevölkerung im Gazastreifen unmöglich zu machen und damit eine Emigration herbeizuführen.
Wir hatten es schon kurz angetippt, dass Israel nicht nur im Gazastreifen aktiv ist, sondern eben auch an einigen anderen Fronten kämpft. Libanon, Syrien und natürlich gegen den Iran. Dieser Konflikt mit dem Erzfeind Iran hat sich stark verändert. Sie haben es auch schon kurz erklärt. Ist da Frieden absehbar und dann auch in Verlängerung mit Syrien und Libanon oder muss man da eigentlich mit anderen Dynamiken rechnen?
Also im Grunde ist in jeder dieser Konfliktarenen sind wir sehr weit entfernt von Frieden. Wir haben im Libanon nach dem Krieg seit Ende November letzten Jahres einen fragilen Waffenstillstand, aber Israel hat seine Truppen nicht wie vereinbart abgezogen und greift auch weiter Ziele der Hisbollah und der Hamas im Libanon an. Das macht einen Wiederaufbau unmöglich und erschwert auch das Ziel der libanesischen Regierung, die Hisbollah zu entwaffnen. Mhm. In Syrien hat Israel nach dem Sturz des Regimes die Pufferzone besetzt, die bis dato unter der Kontrolle der UN stand. Sie hat durch Luftschläge Syriens militärische Kapazitäten sehr stark dezimiert und sie fordert eine Demilitarisierung des Südens, also alles, was südlich der Hauptstadt Damaskus liegt. Auf internationaler Ebene gegenüber den USA setzt Israel sich sehr dafür ein, dass Syrien schwach bleibt, dass es eine fortgesetzte russische Präsenz in Syrien gibt, auch um ein Gegengewicht zum Einfluss der Türkei in Syrien zu bilden. Wir sehen in den letzten Tagen immerhin Bemühungen zwischen Israel und der Türkei über ein militärisches Deconflicting in Syrien zu reden, um direkte Konfrontationen zu vermeiden. Insgesamt ist Israel aber sehr darauf bedacht, dass die Rolle der Türkei in Syrien nicht zu groß wird.
Und was ist mit dem Iran?
In Bezug auf den Iran sieht Israel tatsächlich jetzt die Chance, aufgrund der Schwächung des Iran, das Nuklearprogramm zu verhindern, beziehungsweise zumindest es um Jahre zurückzuwerfen. Ziel ist dabei, laut Netanyahu, das libysche Modell, also eine vollständige Aufgabe des Nuklearprogramms zu erreichen. Das sieht die Trump-Administration anders. Die verfolgt das Ziel, das Nuklearprogramm zu kontrollieren und die Militarisierung des Programms zu verhindern, aber nicht das Nuklearprogramm ganz zu unterbinden. Und dazu setzt Trump jetzt eben eine Kombination aus dem, was er selbst als maximalen Druck bezeichnet, ein: Sanktionen, Erhöhung der Militärpräsenz, Drohung mit Militärschlägen und Gesprächen, die im April jetzt auch begonnen haben.
Sie hatten gerade ein Land ausführlicher betrachtet, Syrien nämlich. Das ist auffällig, dass Deutschland gerade dort außenpolitisch versucht, Einfluss zu nehmen in dieser Übergangsphase. Die geschäftsführende Außenministerin Annalena Baerbock war da jetzt das eine oder andere Mal vor Ort. Aber welche Einflussmöglichkeiten hätte denn eine neue Regierung unter einem möglichen Kanzler Friedrich Merz nicht nur in Syrien, sondern in der gesamten Region vor Ort?
Ich glaube, wenn man diese Frage versucht zu beantworten, ist es wichtig, nochmal grundsätzlich sich klarzumachen, dass historische Verantwortung Deutschlands nicht bedeutet, dass wir automatisch israelische Sicherheitskonzepte übernehmen oder dass es wichtig ist für Deutschland, sich einzusetzen für eine Rückkehr zur Waffenruhe in Gaza, im Libanon, für humanitären Zugang um die Zerstörung von weiteren Lebensgrundlagen im Gazastreifen zu verhindern und dass wir uns langfristig einsetzen für verhandelte Konfliktregelungen und für einen Ausgleich statt eben einem Ansatz, der eher ein Nullsummenansatz ist. Und das heißt auch, dass es sinnvoll wäre, sehr viel enger zu kooperieren mit arabischen Partnern, insbesondere den Nachbarn Israels, Jordanien, Ägypten, aber auch Saudi-Arabien. Und dass es sinnvoll wäre, den Plan, den die Arabische Liga vorgelegt hat für einen Wiederaufbau des Gazastreifens und für eine Konfliktregelung, nicht nur nominell zu unterstützen, sondern tatsächlich zu operationalisieren, gemeinsam umzusetzen, natürlich auch mit europäischen Partnern, etwa Frankreich, das ja auch plant, jetzt im Juni gemeinsam mit Saudi-Arabien eine Konferenz zur Umsetzung der Zwei-Staaten-Regelung abzuhalten. Und hier wäre es natürlich sehr sinnvoll, wenn Deutschland sich dem anschließen würde.
Sagt Dr. Muriel Asseburg, Senior Fellow aus der SWP-Forschungsgruppe Afrika und Mittlerer Osten. Sie hat ein Buch zu dem Thema geschrieben. Der 7. Oktober und der Krieg in Gaza. Hintergrund, Eskalation, Folgen. Ist vor kurzem bei CH Beck erschienen. Verlinken wir natürlich in unseren Shownotes. Vielen Dank, Frau Asseburg.
Sehr, sehr gerne.
Und herzlichen Dank auch an Maja Däne, die die Redaktion für diesen Podcast hatte. Mehr Lesestoff und Links zum Thema finden Sie wie immer, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, unter dieser Podcast-Folge in den Shownotes. Mehr Infos zur SWP und aus der SWP bekommen Sie in unserem SWP-Newsletter und natürlich auf unseren Social-Media-Kanälen bei LinkedIn und Blue Sky. Und wir freuen uns besonders, wenn Sie diesen Podcast abonnieren, wenn Sie ihn bewerten und weiterempfehlen. Ich bin Dominik Schottner. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie neugierig. Thank you.